Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, Dirk Steffens. Wir möchten heute über den Grund sprechen, warum er überhaupt hier ist, über seinen Podcast Kettenreaktion und sein neues Buch Hoffnungslos optimistisch. Warum wir Grund zur Hoffnung haben, was der Künstler Banksy damit zu tun hat und was jeder von uns für eine bessere Welt machen kann, das erfahrt ihr in diesem Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Viele kennen sie ja aus Terra X. Aber was gab es davor und was kam danach? Wenn Sie sich einmal kurz selbst vorstellen mögen, wer ist Dirk Steffens und wer oder was hat Sie am meisten geprägt?
Ja, hallo, ich bin Dirk Steffens. Mein Beruf ist Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer. Und ich habe im Alter von 6 Jahren einen Film gesehen. Mit Bernhard Jimmick. Und da gab es eine Szene, da hat Bernhard Jimmick einem Zebra am Schwanz gezogen. Ich war 6 Jahre alt und habe beschlossen, das will ich auch mal machen, wenn ich groß bin. Und genauso ist es dann auch gekommen. Und im Grunde ist alles, was ich getan habe, geht auf dieses eine Erlebnis zurück. Und ich bin sehr froh. Ich habe tatsächlich auch buchstäblich inzwischen auch mal einem Zebra in Afrika am Schwanz gezogen, bei einer Betäubungsaktion, okay, um das Tier zu untersuchen. Also ich habe alles erreicht, was man erreichen kann in diesem Leben, finde ich. Ja, und der Werdegang ist dann halt Journalistenschule, Ausbildung, dann richtig Journalismus, Deutschlandfunk. Dann habe ich Reisefilme gemacht. Man muss ja auch dieses Handwerk des Films erstmal lernen. Wie schneidet man, wie dreht man im Ausland? Das ist ja relativ kompliziert mit Drehgenehmigungen und die Finanzierung solcher Produktionen, das im Budget zu machen. Und dann habe ich angefangen zu moderieren, erst im Radio und dann später auch bei Vox, damals eine Sendung Tierzeit. Da ging es dann schon rund um die Welt fahren und wilde Tiere. Das war schon Tierzeit. Und dann hat irgendwann das ZDF angerufen und dann habe ich 15 Jahre lang Terra X moderiert. Und ich finde ja immer, was wichtig ist, ich möchte nicht der Thomas Gottschalk von irgendeinem Format werden. Also was ich damit sagen will, ich möchte nicht den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören verpassen. Und diese alte Regel, dieser alte Spruch, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist, das ist wirklich eine goldene Regel. Das tut dann zwar immer ein bisschen weh mit dem Aufhören. Und so war das auch bei Terra X. Also das war, fand ich jetzt wirklich auf dem Zenit des Spaßes und auch des Erfolgs dieses Formats. Aber für mich war das gut, da aufzuhören. Denn wenn man dann, nur wenn man erfolgreich ist, immer weitermacht, dann ist man irgendwann nur noch ein Abklatsch von dem, was mal gut war. Und das sollte man nicht machen. Immer wenn es richtig toll ist und man das Gefühl hat, viel mehr kann ich an dieser Stelle gar nicht erreichen. Es kann gar nicht besser werden, da wo ich bin. Dann sollte man was Neues anfangen. Und dann sind wir zu Geofilm gegangen, also zu Bertelsmann, in die Redaktion Geo. Ich schreibe für das Magazin Geo online und auch für das Printheft. Wir machen Geo-Dokumentationen, wir machen Podcast, den haben Sie ja schon erwähnt. Und jetzt arbeiten wir auch für verschiedene andere Sender, also das, weil wir bei einer Produktionsfirma sind. Also ich mache das weiter, was ich immer gemacht habe, nur nicht mehr in diesem Format, sondern viel freier, internationaler und ein bisschen größer auch, was sehr viel Spaß macht.
Terra X ist etwas, das kennt fast jeder. Also bei mir gibt es so die Geschichte, damals als kleiner Junge war ich bei meinem Onkel zum Geburtstag und sonntags war relativ langweilig und dann sagt er so, du musst abends mal Terra X gucken, das ist was ganz Tolles. Ich sage, was ist das denn? Ja, da geht es um Natur, Artenschutz und so. Und so bin ich dazugekommen und so bin ich, ich will nicht sagen, mit ihnen groß geworden, aber es ist halt sehr, sehr schön zu sehen, was es alles auf der Welt gibt und wie man sich dafür einsetzen kann. Und dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank für diese Leistung, die Sie dort gebracht haben.
Ja, das ist natürlich hauptsächlich die Redaktion gewesen und ich durfte da so ein bisschen mitmachen, aber das ist wirklich toll und ich danke diesem Format auch, denn ich bin auch schon fast damit groß geworden. Es gibt es ja schon wirklich lange, ich glaube über 40 Jahre inzwischen und das war wirklich die tollste Zeit, also das muss man sagen. Also diese Arbeit beim ZDF mit Terra X, das war wirklich großartig.
Gleich stehen Sie bei uns in Emlichheim auf der Bühne und werden uns den Living Planet Report vorstellen. Was genau müssen unsere Hörer unter dem Living Planet Report verstehen? Was ist das eigentlich?
Naja, es ist so eine Art Krankenakte des Planeten Erde. Man redet ja viel über Umweltschutz und das sind ja auch sehr komplizierte, sogar komplexe Diskussionen. Wie viel Umweltschutz wollen wir in welchem Tempo leben und umsetzen, gerade hier in unserem Land? Das sind ja gerade sehr aktuelle große Diskussionen. Und ich bin ja bei der Meinung, wenn man mitreden möchte, muss man zumindest ein bisschen Bescheid wissen. Also man muss nicht alle Details kennen. Man muss jetzt nicht Geologie, Biologie, Chemie oder Physik studiert haben, um da mitreden zu können. Aber man sollte zumindest ganz grob wissen, wie geht's denn unserer guten alten Erde gerade? Und das ist wichtig, das zu wissen. Denn was natürlich banal ist auf der einen Seite, wir uns aber trotzdem nicht bewusst machen. Allein, dass wir zwei hier sitzen können, hängt davon ab, dass es Lebenssysteme gibt, lebenserhaltende Systeme, die gut funktionieren. Zum Beispiel, dass die Pflanzen, nicht nur die Zimmerpflanzen hier im Studio, sondern auch die Bäume da draußen oder die Photosynthese treibenden Algen, die im Meer rumschwimmen, dass die uns genug Sauerstoff in der Atmosphäre zur Verfügung stellen. Also ohne andere Lebewesen könnten wir mal nicht atmen. Damit fängt es mal an. Wir hätten auch nichts zu essen, weil Erde nur toter Staub wäre, wenn sie nicht mit organischem Material versetzt wäre und kleine Lebewesen und biochemische Prozesse aus Gesteinsstaub fruchtbare Erde machen, in der man Landwirtschaft betreiben kann und Nahrung produzieren kann. Also wir würden verhungern ohne Artenvielfalt. Wir hätten auch nichts zu trinken, weil es kein Trinkwasser gäbe, das sich reinigen würde durch Naturprozesse. Auch da sind Mikroorganismen ganz wichtig für solche Prozesse. Also kurz gesagt, alles, was wir tun, hängt davon ab, dass die Natursysteme der Erde mehr oder weniger gut funktionieren. Das ist wie so ein Lebenserhaltungssystem auf einem Raumschiff. Raumschiff Enterprise, ne? Da hatte Scott hier immer einen Maschinenraum, da musste aufpassen, dass alles läuft, dass die Besatzung was zum Atmen, zum Essen und zum Trinken hat. Und so ist das auf dem Raumschiff Erde auch. Nur ist es hier keine Maschine aus Stahl mit Schrauben und Motoren, sondern diese Maschine, das sind die vielen Millionen Tier- und Pflanzenarten, die da draußen leben. Und aus diesem Gesteinsbrocken Erde ein Raumschiff gemacht haben, auf dem wir leben können. Und das muss weiterlaufen und das ist wichtig. Und das muss man verstehen und kann nicht darüber diskutieren, ob man sich zum Beispiel Naturschutz leisten kann. Wer die Frage stellt, hat zum Beispiel das ganz Grundsätzliche einfach noch nicht begriffen, dass er nämlich keine Frage stellen könnte ohne intakte Natur. Es würde ihn nämlich einfach nicht geben.
Wir könnten jetzt über die Politik diskutieren, aber ich glaube, das sparen wir uns.
Ja, das sparen wir uns.
Wir wollen uns einen schönen Abend machen und jetzt nicht gleich ärgern. In Ihrem Podcast haben, ich glaube, Ihre Frau war es, einmal einen ganz schönen Satz gesagt zur Folge zu den planetaren Grenzen. Die Erde ist noch unser Freund.
Ja.
Das fand ich so einen schönen Satz. Es ging dann weiter, sie ist noch resilient.
Den habe ich auch gleich geklaut von meiner Frau.
Okay.
Und werde ihn nachher im Vortrag benutzen, ja. Versprochen.
Ich finde ihn echt genial. Das heißt, es ist noch nicht zu spät.
Ja, und dieser Satz ist, meine Frau ist promovierte Biologin und die viel klügere und die macht ja auch die Filme, die ich moderiere. Dieser Satz klingt nicht nur gut, sondern er hat auch einen ganz ernsthaften, tiefen wissenschaftlichen Unterbau. Denn was damit gemeint ist, es gibt ja so Kipppunkte. Mhm. Das kennt man jetzt schon aus der Klimadebatte. Ja. Aber es gibt nicht nur bei Klimafragen Kipppunkte, sondern auch beim Artensterben, bei den Stoffkreisläufen, bei der Ozonschicht, beim Frischwasserkreislauf. Also bei all diesen großen Natursystemen, die wir brauchen, um hier überhaupt leben zu können. Und dass die Erde, die Natur noch unser Freund ist, heißt, es ist noch kein Kipppunkt, der uns killt, überschritten. Mhm. Wir können alles noch wieder gut machen. Und deshalb ist dieser Satz nicht nur fast poetisch schön, sondern auch naturwissenschaftlich fundiert. Und mich macht es immer glücklich, wenn man das beides hinkriegt. Also wenn es wahr ist, wissenschaftlich wahr und dann auch noch gut klingt, also das ist dann mein Ding.
Also wäre der perfekte Titel fürs nächste Buch, wenn es das geben würde. Also fände ich genial. Können Sie den Hörern einmal aus der Perspektive als Wissenschaftsjournalist erklären, warum es so wichtig ist, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen und was dies für Folgen für uns Menschen hat, wenn wir dies nicht machen? Ich habe vor einem guten halben Jahr Eckhard von Hirschhausen diese Frage gestellt, der sie dann medizinisch beantwortet hat. Wie würden Sie als Wissenschaftsjournalist diese Frage beantworten?
Das hat natürlich ganz viele Aspekte. Fangen wir mal mit denen an, um die wir uns jetzt gerade aktuell Sorgen machen. Zum Beispiel sorgen wir uns um unsere Wirtschaft. Und da gibt es ja auch immer noch Leute, die sagen, jetzt ist Umweltschutz gerade nicht so wichtig oder Klimaschutz, weil wir uns erstmal um die Wirtschaft kümmern müssen. Man muss jetzt mal ganz klar sagen, Wirtschaft kann ohne ein vernünftiges Klimasystem, ohne funktionierende Natur gar nicht existieren. Mhm. Also fangen wir mal mit der Landwirtschaft an. Wir haben so viel Dürren und Starkregenereignisse wie nie zuvor. Und in der Landwirtschaft wird das bereits richtig teuer. Ich war neulich auf einem Kongress von großen internationalen Versicherungsunternehmen in München. Da musste ich nachher erst mal zwei Weißbier trinken, bevor ich wieder lächeln konnte. Der Klimawandel wird zu teuer. Wir können uns den Klimawandel nicht mehr leisten. Und die Wissenschaft sagt so über den Daumen gepeilt, dass Klimaschutzmaßnahmen 4 bis 5 Mal billiger sind als das Reparieren der Klimafolgeschäden. Denken wir mal an die Ahrtalflut. Mhm. Neben der persönlichen Katastrophe mit den vielen, vielen Toten hat das ja unfassbar viele Milliarden gekostet. Mhm. Wer genau soll die eigentlich bezahlen? Mhm. Also das sind ja wir Steuerzahlenden, die dafür gerade stehen müssen. Und im Moment ist diese öffentliche Diskussion, kann man sich Klimaschutz leisten? Warum ist der wichtig? Immer noch eine Mogelpackung, weil wir so tun, als seien das Extrakosten. Ja. Aber das ist natürlich irre. Das ist so, als sagt man, ich pflege mein Auto nie, weil das Geld spart. Also ich kippe kein Öl nach, ja. Ich mache keine neuen Reifen drauf, keine neuen Scheibenwischer. Ich mache genau nichts für mein Auto, weil es ja zu teuer ist, kann ich mir nicht leisten. Und dann rumheulen, wenn das Auto vielleicht bei einer Vollbremsung auf abgefahrenen Reifen irgendwie nicht das macht, was es machen sollte. Oder wenn der Motor kaputt geht, weil man das Öl nicht nachgefüllt hat. Also so zu denken, das tut mir leid, das so deutlich sagen zu müssen, wäre wirklich blöd. Wir können es uns gar nicht leisten, das Klima nicht zu schützen. Das ist einfach eine Frage der ökonomischen Vernunft und dann irgendwann auch des Überlebens. Jetzt, das heißt nicht, dass die ganze Menschheit ausstirbt. Wir können natürlich auch ohne Gletscher auf diesem Planeten irgendwie leben. Aber wenn man sich zum Beispiel die Zahlen anhört, die gerade auf der Klimakonferenz kursieren, wie viele hunderte Millionen Klimaflüchtlinge es gibt, wenn Regionen noch heißer werden, noch weniger Wasser haben, verwüsten, wo sollen die Menschen denn hin? Die müssen ja irgendwo hin, wo man da noch Nahrung produzieren kann. Und wenn wir jetzt schon sagen, wir haben ein Flüchtlingsthema, ein Migrationsproblem, mit dem wir uns auseinandersetzen haben, dann ist es doch clever, dafür zu sorgen, dass viele der Flüchtlingsursachen, und Klimawandel wird eine Riesenflüchtlingsursache werden, ist schon zum Teil, dass wir das verhindern. Also auch politisch total wichtig, das zu machen. Und außerdem möchte ich, dass wir was zu essen haben. Und wenn es heißer wird und die Starkwetter, die Extremwetterereignisse häufiger werden, wird das mit der Landwirtschaft immer schwieriger. Unsere Wälder brennen immer öfter. Ich bin ein großer Waldfreund. Ich möchte nicht, dass unsere Wälder abbrennen. Und. Ich könnte jetzt genau 3 Tage ohne Pause weiterreden. Aber ich glaube, das reicht.
Ja, und das ist bei uns in der Branche, in der Baubranche auch das Thema. Wir haben jetzt ja schon 1 Million zu wenige Wohnungen in Deutschland. Das ist ja das große Problem. Zum einen kommen wir nicht so richtig aus dem Tritt, zum anderen fehlen uns ganz viele Wohnungen. Wir sind in Deutschland ja ein absolut privilegiertes Land, was den Klimawandel betrifft. Also hier in unserer Lage, gerade hier in Norddeutschland. Und dementsprechend gehen wir natürlich auch davon aus, dass erhebliche Klimaflüchtlinge, also Mengen an Klimaflüchtlingen hier zu uns kommen, sodass wir halt noch mehr Wohnungen brauchen. Wir müssen sie nur richtig bauen und schauen, dass wir das möglichst klimafreundlich machen.
Ja, aber ich finde, das ist erstmal, also dass wir Klimaschutz betreiben, ist erstmal ein Grund zum Feiern. Denn wenn ich zurückblicke, ich war schon vor 25 Jahren in Talkshows und habe darüber geredet, über Klimawandel, haben mich immer noch alle angeguckt, als hätte ich Drogen genommen. Klimawandel, wieso, ist doch kein Problem. Heute wissen wir, das ist ein großes Problem, wussten wir damals auch schon. Und damals wollte es noch keiner wahrhaben. Wir haben im vergangenen Jahr in Deutschland über 60% unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen produziert. Ja. Hätte ich vor 25 Jahren gesagt, wir werden im Jahr 2025 über 60% Strom aus erneuerbaren Quellen haben, hätten mich alle Ingenieure und Ingenieurinnen ausgelacht, völlig unmöglich, Industrieland geht gar nicht, völlig illusorisch, Träumer. Wir haben es geschafft. Ja. Eigentlich ein Grund, dass wir jetzt jeden Tag mal ein Gläschen Shampoos trinken. Wir feiern uns viel zu wenig. Ja. Genau das Gleiche. Ich bin jetzt wirklich kein Bauexperte, aber die Einsparungen, die wir bereits erzielt haben, durch energieeffizientes Bauen, durch Dämmungen, durch neue Heizungstechnologien, durch bessere Fenster. Ich muss mich nur an meine Kindheit erinnern. Da wollte man im Winter nicht unterm Fenster sitzen, weil es immer so gezogen hat. Ne? Heute ist das alles anders. Also jede Branche kann was beitragen. Jeder und jede kann was beitragen. Und wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, uns zu ärgern, was noch nicht klappt und freuen uns zu wenig über das, was gut ist. Und das ist ja so ein bisschen meine Mission, auch mal zu sagen, liebe Leute, ja, wir haben ein Riesenproblem, das stimmt. Aber wir haben noch mehr Lösungen als Probleme. Ja. Wenn wir uns ein bisschen am Riemen reißen, wird das echt gut. Und man muss ja auch dazu sagen, das Land, das am konsequentesten nachhaltige Technologien jetzt schafft, zu implementieren, aufzubauen, wird der Weltmarktführer von morgen sein. Und ein Land, das das begriffen hat und ganz konsequent diesen Weg geht, ist China.
China.
Ja. Das kann man auf allen Statistiken sehen, was die in Elektromobilität, da waren über die Hälfte der neu zugelassenen Autos im vergangenen Jahr E-Autos, was die an Photovoltaik und an erneuerbaren Energien installieren, das übertrifft alles, was wir hier tun, bei weitem. Ja. Und die hängen uns technologisch ab. Und Technologie ist nicht der Dieselmotor im Auto, denn das werden wir auch weiter brauchen für bestimmte Anwendungen. Aber in der Massenanwendung für den Durchschnittsverbraucher sind das andere Antriebstechnologien. Und wir dürfen da den Anschluss nicht verlieren, indem wir weiter nur Dieselautos herstellen. Und wir können damit auch kein Geld verdienen, weil fast alle großen Länder haben Deadlines für Verbrenner gezogen. Wir exportieren 80% unserer Autos. Wohin wollen wir die denn verkaufen, wenn alle anderen Länder aus Verbrennermotoren aussteigen?
Ja, also ich fahre selber seit 7 Jahren Elektroauto und würde nie wieder zurückgehen. Vollkommen unabhängig vom ökologischen Aspekt, weil es einfach Spaß macht, weil es die bessere Technologie
allein
ist.
Allein das Drehmoment. Ne? Wenn man dann, also jetzt mal so unter uns, also es hört ja jetzt keiner zu, hoffe ich.
Ein paar sind es nicht, ganz so viele wie bei Ihnen, aber ein paar
vielleicht. Aber wenn man so an der Ampel steht und mit dem E-Auto und mal richtig durchdrückt, das ist schon geil, oder?
Absolut, aber halt auch das ganz andere, die Technik, die da drin ist, das macht schon wirklich Spaß. Und ich bin Wirtschaftsingenieur, also als Ingenieur groß geworden und für mich ist halt einfach die Innovation das Interessante. Und da ist es einfach die fortschrittliche Technik, vollkommen unabhängig von allen anderen Aspekten, die natürlich genauso wichtig sind. Wir haben alle Mitarbeiter hier vor 2 Jahren auf Elektroautos umgestellt. Auch von denen würde kein, die fahren damit nach Italien in den Urlaub. Es ist alles kein Problem, es
funktioniert. Und immer noch mal daran erinnern, der erste Porsche, der jemals gebaut wurde, war ein Elektro-Porsche.
Okay, das wusste ich nicht. Das ist auch eine gute Information. Vielen Dank. Dies war der erste Teil des Podcast-Interviews mit Dirk Steffens. In der nächsten Woche erfahrt ihr mehr über seinen Podcast Die Kettenreaktion. Ihr erfahrt, wie wichtig es ist, positive Geschichten über den Klimawandel, den Artenschutz und alle Probleme in der Welt zu erzählen. Und ihr erfahrt, warum Optimismus die einzige Geisteshaltung ist, die uns weiterhilft. Freut euch nächste Woche auf den zweiten Teil dieses Interviews. Und solltet ihr noch kein geeignetes Weihnachtsgeschenk haben, kann ich euch das Buch von Dirk hoffnungslos, optimistisch, bedenkenlos empfehlen. Ich habe es gelesen und das Hörbuch gehört und bin wirklich total begeistert. Ganz, ganz viele tolle, positive Nachrichten. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für eure Lieben. Bis zum nächsten Mal bei Dein Bauexperte mit Tobias Stahl.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.